Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Kampf der Krise. Die Europäische Zentralbank kauft neue Risikopapiere, lässt den Leitzins aber unverändert. Alles halb so schlimm. Italien will nicht unter den Rettungsschirm. Dann Ärger aus der Vergangenheit. Die französische Justiz ermittelt gegen IWF-Chefin Lagarde. Und schließlich Lernen von Manny Matta, dem Übervater.
Ich habe eigentlich Lieder angefangen zu machen, indem ich gespielt habe, ich wäre ein Liedermacher. Und weil der Liedermacher, den ich wirklich kennt habe, der Manny Matta ist, habe ich dann gespielt, ich wäre ein berndeutscher Liedermacher.
Heute wäre der Berner Troubadour 75 Jahre alt geworden. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Uli Zindl mit den Nachrichten.
Die Zinsen im Euroraum bleiben vorerst unverändert. Die Europäische Zentralbank EZB belässt den Leitzins wie erwartet bei 1,5%. Der Leitzins ist der wichtigste Zins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld von der Zentralbank. Er wurde seit April zweimal in kleinen Schritten erhöht. Experten erwarten, dass er bis zum Jahresende noch einmal erhöht wird, wegen der hohen Inflationsraten in der Eurozone. EZB-Chef Jean-Claude Trichet signalisierte unterdessen, dass die EZB nach 18 Monaten Pause wieder Staatsanleihen kaufen könnte. Die französischen Behörden werden in den nächsten Tagen eine offizielle Untersuchung gegen Christine Lagarde einleiten, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Lagarde wird vorgeworfen, sie habe in ihrer ehemaligen Funktion als französische Finanzministerin öffentliche Gelder veruntreut. Sie habe toleriert, dass ein Geschäftsmann möglicherweise zu Unrecht mit 290 Millionen aus der Staatskasse entschädigt wurde. Griechenland will die illegale Migration aus der Türkei stoppen mit dem Bau eines rund 120 Kilometer langen Grabens. Dieser soll entlang dem Grenzfluss Ebros auf der griechischen Seite ausgehoben werden. Griechenland ist vom Migrantenstrom stark betroffen. Allein im letzten Jahr kamen laut Behördenangaben über 120.000 Migranten ins Land. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert den Bau des Grabens. Griechenland sei seit langem unfähig, ein menschenwürdiges Asylverfahren umzusetzen, schreibt die Organisation. In der Türkei sind die Spitzenpositionen in der Armee neu besetzt worden. Präsident Abdullah Gül bestätigte die Vorschläge des Hohen Militärrats. Neuer Generalstabschef wird gemäß dem Präsidialsprecher General Necdet Özel der bisherige Chef der Militärpolizei. Auch die Stabschefs von Heer, Luftwaffe und Marine wurden bestätigt. Die bisherigen Armeespitzenleute hatten am letzten Freitag ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Damit protestierten die Generäle dagegen, dass Dutzende Offiziere wegen angeblicher Verschwörung festgenommen worden waren. In China haben die Behörden nach einer Reihe von Lebensmittelskandalen 2000 Menschen festgenommen. Sie werden verdächtigt, illegale Zusätze in Lebensmittel gemischt zu haben. Außerdem seien 5000 Betriebe geschlossen worden, teilten die Behörden mit. 2008 waren in China 6 Kinder gestorben, weil Milchpulver mit Melamin verunreinigt war. Außerdem wurden Reiskörner entdeckt, die mit Schwermetallen belastet waren, und Fleisch mit einer hohen Bakterienkonzentration. Zigarettensucht kann unter Umständen als Krankheit bezeichnet werden, und in solchen Fällen sollen die Krankenkassen für Medikamente zur Raucherentwöhnung bezahlen müssen. Dieser Meinung ist das Bundesgericht. Es hat eine Beschwerde des Pharmaunternehmens Pfizer teilweise gutgeheißen. Pfizer wollte, dass ein Medikament zur Raucherentwöhnung bei Erwachsenen von den Krankenkassen bezahlt wird. Das Bundesgericht hält fest, Zigarettensucht könne eine Krankheit sein. Das Bundesamt für Gesundheit müsse klare Regeln festlegen, wann Rauchen als Krankheit gelte. Weiter hat das Bundesgericht entschieden, dass neu überall in der ganzen Schweiz Abfallgebühren bezahlt werden müssen. Es widerspreche dem schweizerischen Umweltschutzgesetz, die gesamten Kosten für Abfall über die Steuern zu decken. Denn ohne Verursacherprinzip fehle jeder Ansporn, Abfall zu vermeiden. Die meisten Deutschschweizer bezahlen bereits heute Abfallgebühren. In der Romandie und im Tessin gab es aber großen Widerstand dagegen. Die Kantonspolizei Schwyz hat bei Personenkontrollen über 20 Mal unerlaubte Waffen beschlagnahmt. Im ersten Halbjahr wurden laut einer Mitteilung der Polizei Schmetterlingsmesser, Springmesser, Schlagstöcke und in einem Fall auch eine Pistole beschlagnahmt. Die Beschuldigten hätten gesagt, sie bräuchten die unerlaubten Waffen, um sich zu schützen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Markenindex schloss bei 5.285 Punkten minus 3,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.541 Punkten minus 3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,860 gehandelt, der Dollar zu 76 Rappen 74. Das Wetter. Morgen Vormittag scheint zeitweise die Sonne, nur in Jura-Nähe und im Süden gibt es bereits dichtere Wolken und lokale Regengüsse. Am Mittag und Nachmittag kommen vielerorts Regenschauer und Gewitter auf. Am Abend wird es aus Westen wieder freundlicher. Es wird schwülwarm mit 24 bis 28 Grad. Am Samstag gibt es am Vormittag sonnige Abschnitte, bevor am Nachmittag neue Regengüsse und Gewitter aufkommen. Es bleibt weiterhin schwülwarm mit etwa 26 Grad. Am Sonntag geht es mit vielen Wolken und teils kräftigem Regen weiter. Dazu werden noch 19 bis 23 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Die Eurokrise macht keine Ferien. Wir berichten über die neuen Aktionen der EZB und schauen nach Italien, das in den Strudel der Finanzmärkte geraten ist. Dann Ärger für Christine Lagarde. Die französische Justiz wirft der IWF-Chefin Amtsmissbrauch vor. Welkender Jasmin in Tunesien. Die Ernüchterung nach der Revolution sei enorm, sagt ein ehemaliger Ben Ali-Günstling. Und schließlich unverkennbar und unerreicht.
Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht.
Denen, was gut geht, weil sie mehr als genug haben, ging's besser, wenn's denen, was weniger gut geht, weniger mies
geht. Mani Matta, auch 40 Jahre nach seinem Tod Vorbild und Inspiration. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Die Europäische Zentralbank ergreift weitere Maßnahmen, um die Euro-Krise zu entschärfen. Dieses Mal will sie Italien und Spanien helfen, die in den letzten Tagen immer stärker unter Druck gekommen sind. Und EU-Kommissionspräsident Barroso denkt bereits über eine Vergrößerung des Euro-Rettungsschirms nach. Philipp Mayer.
Die Situation für Italien hat sich heute Morgen ein bisschen entspannt. Der Zins für die 10-jährigen Staatsanleihen fiel knapp unter 6%. Für Spanien war das Erwachen heute unangenehmer. Die Finanzmärkte zeigten deutlich weniger Interesse an neuen kurzfristigen Staatsanleihen. Weil die Lage von zwei bedeutenden Volkswirtschaften Europas immer bedrohlicher wird, haben viele erwartet, dass das Direktorium der Europäischen Zentralbank heute seine Zurückhaltung aufgibt und nach 18 Monaten erstmals wieder Staatsanleihen an den Finanzmärkten kaufen lässt. Offiziell wollte dies der EZB-Chef Jean-Claude Trichet an der Medienkonferenz heute nicht bestätigen. Auf wiederholte Nachfrage sagte er lediglich:
You will see what happens. I would not be surprised if before the end of this teleconference you would see something on the market. I don't exclude that.
Es könne durchaus sein, dass man noch vor dem Ende der Medienorientierung an den Finanzmärkten eine Veränderung sehe. Dies kommt einer Bestätigung gleich, dass die Zentralbank heute begonnen hat, Anleihen verschiedener Euro-Länder aufzukaufen. In welchem Ausmaß, wird man erst später sehen. Obwohl erwartet, erstaunt der Schritt auch, denn Trichet hat immer wieder betont, dass dies nicht die Aufgabe einer Notenbank sei. Jetzt scheint die Lage in den schwächeren Euro-Staaten aber so ernst zu sein, dass dieser Schritt erneut nötig wurde. Den Leitzins senkt die EZB jedoch nicht. Dies würde nach der letzten Erhöhung falsche Signale an wirtschaftlich stärkere EU-Länder wie Deutschland senden, sagt Trichet. Dort droht der Wirtschaftsmotor weiter zu überhitzen. Allerdings:
Recent economic data indicate a deceleration in the pace of economic growth in the past few months, following the strong growth rate in the first quarter.
Insgesamt, sagt Trichet, wächst die Wirtschaft in Europa langsamer als noch im letzten Quartal. Unter anderem auch deshalb, weil die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern immer größer werden. Damit wird auch der Spagat immer größer, den die Währungsverantwortlichen bei der EU machen müssen. Brummende Wirtschaften bremsen, lahmende Wirtschaften antreiben und immer wieder für Solidarität werben. Auch EU-Kommissionspräsident Emmanuel Barroso zeigte sich heute beunruhigt und verlangte in einem Brief an die EU-Regierungschefs mehr Geld für den Rettungsschirm, dies noch bevor alle Details für das zweite Rettungspaket für Griechenland fixiert worden sind. Barroso will, dass die Gemeinschaft gerüstet sein wird, sollten dereinst Staaten wie Italien oder Spanien unter den Schirm flüchten müssen.
Philipp Mayer. Kurz vor dem Ferragosto haben die Finanzmärkte sogar Silvio Berlusconi aufgeschreckt, denn die stufen Italien als neuen Wackelkandidaten ein und verlangten für Staatsanleihen zeitweise Rekordzuschläge von über 6%. Völlig zu Unrecht, schimpfte der Premier gestern vor dem Parlament. Ich habe Italien-Korrespondent Massimo Agostinis gefragt, ob dennoch jetzt quasi die Flucht unter den europäischen Rettungsschirm programmiert sei.
Das erscheint zumindest im Moment als unvorstellbar, weil Italien hat doch Schulden von 1.900 Millionen Euro. Dies würde diesen Rettungsschirm völlig überfordern. Aber bei Portugal und Irland hat man auch gedacht, die müssten diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Sie haben sich lange dagegen gewehrt. Schlussendlich sind sie doch unter diesem Schirm gelandet. Aber ich denke eben mit Italien, das ist ein ganz anderer Brocken, der ist viel größer und deshalb denke ich, dass alles unternommen wird, dass Italien diesen Rettungsschirm nicht brauchen wird.
Premier Berlusconi hat gestern in seiner Rede vor dem Parlament gewettert gegen die Märkte, die würden die Krise Italiens völlig überbewerten, das Land sei mit seinem Sparpaket gut unterwegs. Ist das die übliche Beschwichtigung oder ist es mehr?
Ich denke, es hat sehr viel Wahres, was Silvio Berlusconi gesagt hat, auch wenn man diesem Mann fast nichts mehr glaubt heutzutage. Aber wenn man die reale Wirtschaft Italiens anguckt, so stellt man fest, Italien hat im Gegensatz zu Griechenland beispielsweise eine echte Wirtschaft, die produziert, die ist erfolgreich. Sie ist sehr stark im Export. Der Raum Turin, Mailand, Venedig gehört zu den kräftigsten Wirtschaftsregionen Europas, hat sich sehr gut erholt nach dieser Krise. Die Halbjahreszahlen der Firmen, die sind, die jetzt publiziert werden, wieder sehr gut. Also all das weist eigentlich auf ein Land hin, das nicht einfach nur Probleme hat, so wie das von den Finanzmärkten dargestellt wird. Und es nährt deshalb auch ein bisschen den Verdacht, dass es hier den Finanzmärkten um Spekulation geht, nachdem in Irland und Portugal nicht mehr so viel zu holen ist.
Eben, Sie haben es erwähnt, Italien ist hoch verschuldet, 1,9 Billionen Euro. Das Sparpaket, das ja da verschiedentlich darauf hinzielt, diese Schulden abzubauen, das greift ja aber erst in ein paar Jahren. Also ist das nicht eine gefährliche Politik?
Das ist tatsächlich eine gefährliche Politik und die italienische Politik ist derzeit nicht sehr fähig, kräftige und klare Signale an die Finanzmärkte zu geben, wie es aus dieser Krise herauskommen will. Allerdings, Italien ist seit Jahrzehnten eines der höchst verschuldetsten Länder und das hat bislang die Finanzmärkte nie gestört. Italien hat immer bewiesen, dass es seine Schulden abbauen kann.
Italien, Sie haben es erwähnt, ist eines der größten Industrieländer der Welt, produziert. Wie kommt es, dass es trotzdem in diese Abwärtsspirale geraten ist?
Italien, und das ist ein echtes, großes Problem, hat seit 15 Jahren eine starke Wachstumsschwäche. Es leidet unter einer gigantischen Bürokratie, welche beispielsweise ausländische Investoren abhält, in Italien zu investieren, weil sie einfach Angst vor dieser Bürokratie haben. Es hemmt aber auch im Binnenmarkt die eigenen Leute, ein Geschäft zu eröffnen, weil die Geschäftseröffnung ist ein Riesenakt in Italien. Also gehen viele Leute lieber in die Schwarzwirtschaft, als sich mit diesem Staat auseinanderzusetzen. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der ist überreguliert. Wenn ich mehr als 14 Leute angestellt habe, kann ich die kaum entlassen, selbst wenn ich in eine Finanzkrise gerate. Und dann gibt es auch noch ein strukturelles Problem. Italien besteht aus sehr vielen kleinen Firmen, welche zusehends Schwierigkeiten haben, in diesem globalisierten Markt zu Rande zu kommen. Sie sind zum Teil spezialisiert auf Massenprodukte, welche heute die asiatischen Konkurrenten viel billiger und gleich gut produzieren.
Also Italien hat letztlich ein Wettbewerbsproblem.
Italien hat ein großes Wettbewerbsproblem. Es wächst auch kaum mehr, etwa 0,1%. Also all das weist, und das ist auch das, was die Finanzmärkte zu Recht beunruhigt. Sie haben Angst, wenn diese Wachstumsschwäche lange anhält, dass Italien vielleicht nicht mehr in der Lage sein könnte, seine Schulden zu begleichen.
Seit Jahren kommen aus Italien ja fast nur noch Hiobsbotschaften, Meldungen über Affären, Korruption Unternehmer reden bereits von einem verlorenen Jahrzehnt. Wird sich denn daran etwas ändern, solange Silvio Berlusconi noch regiert?
Ich halte das für ausgeschlossen. Dieser Mann, er hat zwar immer wieder Vorschläge, die auch Gutes und Richtiges beinhalten, aber er als Person polarisiert derart, dass in diesem Parlament, das für wichtige Entscheide eben auch die Opposition braucht, dass es dann nie zu einem gemeinsamen, richtigen Entscheid kommt, der die Wirtschaft endlich ankurbeln könnte.
Also im schlimmsten Falle gibt es jetzt 2 Jahre Stillstand bis zu den nächsten Wahlen.
Wenn Berlusconi tatsächlich noch 2 Jahre überleben sollte an der Regierung, dann werden das weitere 2 verlorene Jahre sein, da bin ich überzeugt.
Einschätzungen von Massimo Agostinis. Der Internationale Währungsfonds hat kein glückliches Händchen mit seinem Spitzenpersonal. Erst stolperte Dominik Strauss-Kahn über eine Sexgeschichte und jetzt gerät auch seine Nachfolgerin, IWF-Chefin Christine Lagarde, ins Zwielicht. Die französische Justiz ermittelt gegen die frühere Finanzministerin. Ich habe unseren Mitarbeiter Rudolf Balmer in Paris gefragt, was Lagarde denn konkret vorgeworfen werde.
Der Vorwurf lautet auf Begünstigung und Amtsmissbrauch. Der französische Geschäftsmann Bernard Tapie hatte schon seit langem geklagt, er sei betrogen worden, als er Anfang der 90er Jahre seinen Sportkonzern Adidas an die staatliche Bank Crédit Lyonnais verkauft hatte. Denn diese Bank hat den Konzern wenig später für sehr viel mehr Geld weiterverkauft. Und er hat deswegen während Jahren geklagt, ging selber sogar Konkurs wegen dieser Affäre. Und das hat vor der Justiz zu keinem Ergebnis geführt. Er wurde sogar abgewiesen von der Justiz. Und als Christine Lagarde dann im Jahr 2007 neue Ministerin wurde, hat sie diese Lösung gefunden und ein Schiedsgericht damit beauftragt, anstelle der Justiz eine Lösung zu finden. Und dieser Entscheid fiel wider Erwarten sehr positiv für Bernard Tapie aus, der jetzt wieder ein gemachter Mann ist. Er hat insgesamt fast 400 Millionen Euro bekommen. Das kommt die Staatskasse sehr teuer zu stehen und hat eben auch den Verdacht geweckt, dass da andere Interessen im Spiele waren.
Eben die Finanzministerin hat also ohne Not ein privates Schiedsgericht eingeschaltet. Das ist der Vorwurf.
Ja, und in Frankreich ist das nicht sehr üblich. In den USA, wo Christine Lagarde ja sehr lange als Geschäftsanwältin tätig war, ist das durchaus üblich, dass private Schiedsgerichte in solchen Streitfragen entscheiden. Nicht so in Frankreich. Und weil dieser Schiedsspruch dann so vorteilhaft war für Bernard Tapie, kam natürlich der Verdacht auf, dass da auch politische Interessen im Spiele sind. Denn Bernard Tapie hatte kurz zuvor bei der Präsidentschaftskampagne von 2007 den Kandidaten Nicolas Sarkozy sehr stark unterstützt.
Diese Vorwürfe gegen Christine Lagarde stehen ja schon länger im Raum. Trotzdem ist die ehemalige Ministerin an die Spitze des IWF gewählt worden. Heißt das, dass in Frankreich eigentlich kaum jemand geglaubt hat, dass die Geschichte jemals ein juristisches Nachspiel haben würde?
Sicher ist man in Frankreich heute eher überrascht. Zuerst einmal in der Staatsführung. Es ist nicht üblich, dass die französische Justiz so an den politischen Interessen vorbeigeht und sie nicht berücksichtigt. Die Justiz hat in diesem Fall sicher eine gewisse Unabhängigkeit demonstriert. Christine Lagarde selber hat sich natürlich als völlig unschuldig bezeichnet mehrfach und sie hat gesagt, die Vorwürfe seien völlig gegenstandslos. Als Argument hat sie in Medien dann auch gesagt, sehe ich etwa aus, wie wenn ich eine Freundin von Bernard Tapie wäre. Dieses Argument war doch ein bisschen zu kurz, zumindest nach der Meinung der Richter, die jetzt die Ermittlung eingeleitet haben, gehen sie.
Also die Justiz hat sich bemerkenswert unabhängig gezeigt. Trotzdem, solche Ermittlungen dauern ja oft Jahre. Wie stark, denken Sie, werden dadurch der IWF und dessen Chefin beschädigt?
Unmittelbar dürfte dieses Verfahren keine Folgen haben für ihren IWF-Vorsitz. Sie hatte ja schon bei ihrer Kandidatur nicht verheimlicht, dass es zu einem solchen Verfahren kommen könnte. Ob es je zu einem Prozess kommt, das ist weiterhin fraglich. Es wird mindestens 1 oder 2 Jahre dauern, bis diese Ermittlungen dann zu einem Ergebnis führen.
Interessant ist vielleicht ja noch, dass für Christine Lagarde ein Gericht zuständig ist, das sich als einziges mit ehemaligen Amtsträgern beschäftigt. Ist das in diesem Fall ein Vor- oder eher ein Nachteil?
Diese Cour de Justice de la République, wie diese Sonderinstanz für Regierungsmitglieder heißt, besteht seit 1993 und Klagen von Bürgern gab es sehr viele, rund 1000 sollen es sein, aber nur in 6 Fällen wurden auch Verfahren eingeleitet und nur in einem einzigen Fall wurde ein früherer Staatssekretär rechtskräftig verurteilt. Das heißt, dieses Sondergericht ist doch ein Vorteil für frühere Amtsträger, denn erstens mahlen die Mühlen dieser Justiz noch langsamer als sonst und in der Regel können sie auch mit einer gewissen Nachsicht rechnen, denn das Gericht ist mehrheitlich aus Parlamentariern zusammengesetzt.
Das war Rudolf Palmer aus Paris. Ein halbes Jahr nach der Vertreibung des Diktators Ben Ali macht sich in Tunesien Ungeduld breit. Die politischen Reformen lassen auf sich warten. In den letzten Wochen kam es wieder zu Gewaltausbrüchen und Unruhen und eben erst wurde der Ausnahmezustand auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Übergangsregierung macht für die Gewaltvertreter des alten Regimes und radikale Islamisten verantwortlich. Diese jedoch verwahren sich gegen solche Vorwürfe, beharren darauf, im Reformprozess eine tragende Rolle zu spielen. Alexander Gschwind hat einen ehemaligen Ben Ali-Günstling gefragt, wie denn er sich das neue Tunesien vorstelle.
Mohamed Sahbi Bazli ist ursprünglich zwar Arzt, aber die letzten 20 Jahre verbrachte er im Staatsdienst, zunächst als Gouverneur zweier Grenzprovinzen zu Libyen, später als tunesischer Botschafter in Spanien, Indien und China. Alles ausgesprochene Vertrauensposten, die ein enges Verhältnis zum Regime des Diktators Ben Ali nahelegen. Genau dagegen aber verwahrt sich der rundlich joviale 60er entschieden. Ich habe immer nur meinem Land gedient, die Werte der Tunesischen Republik verteidigt und das Volk weiß dies sehr wohl.
Le peuple est parfaitement averti là-dessus et je vous réponds de manière très sereine. Nous avons servi notre pays, de là où nous étions, servi la République, les valeurs de la République tunisienne.
Damit das tunesische Volk mit sich ins Reine kommt, müssen diejenigen bestraft werden, die das Land ausgebeutet und auf das Volk geschossen haben, sagt Bazli und nimmt damit bloße Günstlinge, Karrieristen und Mitläufer wie sich selbst aus der Schusslinie.
Je suis le premier à demander à ce que les coupables qui ont spolié et qui ont les richesses du peuple tunisien ou qui ont tué le peuple tunisien pendant la révolution soient les premiers à être punis.
Aber fügt er gleich hinzu, es gibt keine Omeletten ohne zerschlagene Eier. Diese Revolution hat ihren Preis, 700.000 Arbeitslose, 200.000 mehr als bei Ben Alis Sturz vor einem halben Jahr. Und viele Institutionen im Land funktionieren nicht mehr richtig.
Vous savez, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Cette révolution, elle a un coût social très important. Et elle n'a pas de prix, cette révolution. Mais le coût, c'est aujourd'hui, il y a 700 000 chômeurs. Il y a 200 000 chômeurs de plus.
Wir können uns diese institutionelle und verfassungsmäßige Ungewissheit nicht länger leisten, in der wir nun schon seit dem 14. Januar leben, meint Bazli sichtlich besorgt.
Le peuple ne peut pas se permettre, et la Tunisie ne peut pas se permettre, un autre gouvernement provisoire. Et ne peut pas se permettre cette précarité institutionnelle et constitutionnelle que nous vivons depuis le 14 janvier.
Wenn nun aber erst am 23. Oktober eine verfassunggebende Versammlung gewählt wird, die dann wiederum Zeit braucht zur Erarbeitung eines neuen Grundgesetzes, auf dessen Basis schließlich neue Staatsorgane bestellt werden, dauert dieser Schwebezustand noch viel zu lange an, erklärt Bazli. Deshalb muss der Weg abgekürzt werden mit einem Referendum über 2 oder 3 Grundsatzfragen. Wollen wir eine präsidiale oder eine parlamentarische Demokratie? Und welche Rolle soll die Religion in diesem Staat spielen?
Quel régime politique vous souhaitez, présidentiel ou semi-présidentiel ou parlementaire? Quelle est la place de la religion
Eigentlich geht es doch bloß um die Definition der Staatsform, meint Basli. Dazu müssen wir nicht die ganze Verfassung neu schreiben. Eine bloße Reform würde genügen und uns sehr viel Zeit ersparen. Denn in einem sind sich doch seit der Revolution alle einig. Zum alten System mit der Präsidentschaft auf Lebenszeit, der Einheitspartei und der umfassenden Bevormundung der Bürger will niemand zurück.
Ce qui est important, c'est que nous ne devions plus jamais revenir au système d'avant. Un système d'un président à vie, un système d'un parti unique, un système où il y a un remplissage.
Angesichts der wachsenden Ungeduld in Tunesien, ob der Zögerlichkeit und Schwerfälligkeit der ganzen Reformdebatte, findet der geläuterte Ben Ali-Diener immer offenere Ohren für seine Botschaft. Auch von anderer Seite mehren sich die Rufe nach einer Verkürzung und Vereinfachung des Reformprozesses. Ohne langwierige Verfassungsrevision. Jedenfalls reden Vertreter des alten Regimes wie Basli auch im neuen Tunesien schon wieder ein gewichtiges Wort mit und ziehen natürlich auch ihre Strippen.
Ein Beitrag von Alexander Gschwind. Es ist 18:26 Uhr. Sie hören Echo der Zeit. Und mit ihm, dem unvergessenen Mani Matta, geht es hier weiter. Wer kennt ihn nicht, kann zumindest ein paar Takte mitsummen zum Babettli, zum Zundhölzli oder dem Alpenflug. Mani Matta, der Berner Poet mit der Gitarre, ist längst ein Idol und er gilt als bedeutendster Liedermacher der deutschen Schweiz. Heute würde er 75 Jahre alt. Mani Mattas Popularität ist ungebrochen, auch fast 40 Jahre nach seinem Tod, und ebenso ungebrochen ist sein Einfluss auf junge Mundartmusiker. Romana Costa.
Mit feiner Feder dichtete Mani Matta seine Geschichten, die Großes im Kleinen spiegeln. Er formulierte klar, direkt, verständlich, suchte treffende Bilder, verdichtete und blieb doch federleicht. Stets schwingt da noch Unausgesprochenes mit, Philosophisches, Gesellschaftskritisches, Politisches. Für den Berner Rapper und Dichter QTMC alias Jörg Halter ist Mani Matta eine Referenz.
Mani Matta ist, wenn man auf Mundart noch mehr auf Berndeutsch Lieder schreibt, ist es sicher so, an dem muss man sich immer messen oder wird man immer wieder konfrontiert.
Drei Platten hat QTMC herausgegeben und zwei seiner Gedichtbände sind im renommierten Ammann Verlag erschienen.
Die Vorsicht, wie er mit Sprache umgeht und die Präzision, in dem ist er sicher ein Vorbild. Das gibt es in der Schweiz sonst fast nie. Bei vielen Texten hört man zum Beispiel die Suche nach einem Reim. Bei ihm gibt es das nie. Es macht immer absolut Sinn und es ist auch keine Anstrengung in seinen Texten. Es ist etwas sehr Schwieriges.
Wie die meisten Schweizer Kinder hörte auch er zu Hause und in der Schule die Lieder des Troubadours. Auf Mattas «Der Ferdinand ist gestorben» spielt QTMC deshalb in seinem Rap «Fritzli rest in peace» an, eine Hommage an sein verstorbenes Meerschweinchen.
Fritzli, du bist so eine schöne Sorge, sie ein Meersäule wie dir, ein Zelt, gell, Fritzli, erinnere mich an die, wo wir zusammen waren, Fritzli.
Man hört es, musikalisch schlägt QTMC einen anderen Weg ein.
Du führst Gespräch um Gespräch und deine Überzeugung hält dich wach. Aber du treibst langsam ab, was du brauchst, erreichst du nicht mehr.
Musikalisch, so findet ihr, sei Matta kaum ein Risiko eingegangen.
Mani Matta kann immer so ein paar Lieder hören, aber dann nicht mehr, weil mir dann wie etwas fehlt. Das Risiko und sich selber bloßstellen, das Abstürzen und das Scheitern als Künstler, als Person, die Emotionen auch durch die Stimme ausgedrückt werden, das fehlt mir irgendwie. Es ist eigentlich immer der gleich beherrschte, erzählende Tonfall.
QTMCs Bewunderung gilt dem Texter Mani Matta. Ein Lied von ihm covern interessiert QTMC nicht. Mattas Lieder neu arrangieren, das haben zahlreiche andere Vertreter der Musikzunft übernommen. Zum 20. Todestag von Mani Matta kam 1992 ein ganzes Album mit Coverversionen heraus. Matta Rock.
Das ist das Lied von der Bahnhof, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und warten.
Von Zürich West bis Dodo Hug, damals Mad Dodo, interpretierten Matter-Songs. Stefan Eicher sang Hemmiger in Paris und begeisterte das französische Publikum.
Die Leute würden alle tragen hier, es lieb vor singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe nun kein Preis, nicht Pütis, nein, will sie Hemmiger.
Aber auch heute noch werden die Matter-Lieder nicht bloß in Fußballstadien oder Schulen gesungen. Bei den Rappern Greis und Bandit tönt das so.
Denen, denen, wo's gut geht, weil sie mehr als genug haben, ging's besser, als denen, wo's weniger gut geht, ein weniger mies gang, ausgang, so auf.
Fast 40 Jahre nach Mani Matters Tod hat der Liedermacher also großen Einfluss auf Schweizer Mundartmusiker. Nicht nur in Bern, sondern bis in die Ostschweiz.
Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Aber sonst wird im Allgemeinen alles immer gleicher. Sagen heutzutage, so fangen alle Onkel rumjummern, ist easy. Dabei geht's uns da gar nicht schlecht, ausser bei mir stimmt's ausnahmsweise. Wo nehmen wir in der Regenbogensiedlung?
Manuel Stahlberger, der Liedermacher aus St. Gallen, ist ein grosser Name in der Kleinkunstszene. Sein erstes Pop-Album brachte er vor 2 Jahren heraus.
«100 Wasser oder so, aber kommen mal in die Regenbogensiedlung. Sie ist im Fall das Gegenteil davon. Die meisten wissen gar nicht, dass sie gibt, zuerst am Rand von der Stadt.»
Er ist einer, der versucht, hinter die Fassaden alltäglicher Orte zu blicken. So wie einst Mani Matter.
Er ist eine grosse Inspiration oder zeitlang sicher die grösste Inspiration gsi. Er ist irgendwie ganz unangefochten für sich.
«Und keine Blumen blüht, Bäume hat sowieso nicht. Und langsam schlägt es mir aufs Gemüt.»
Im Popsong «Regenbogensiedlung» besingt Stahlberger das Leben in einer anonymen Betonsiedlung am Stadtrand. Mit knappen Sätzen, präziser Umgangssprache und skurrilem Wortwitz wandelt sich diese Siedlung langsam in einen Unort, zum kafkaesken Albtraum.
«Regenbogensiedlung».
Manuel Stahlberger ist ein Geschichten- und Bildersammler und auch er feilt lange an seinen Texten.
Jedes «und» oder «aber», da muss irgendwie für mich ganz genau sitzen und dann vertraue ich am Text irgendwann einmal. Und ich vermute, hat er ähnlich gemacht. Also wie soll ich sagen, ich habe eigentlich Lieder angefangen zu machen, indem ich gespielt habe, ich wäre ein Liedermacher. Und weil der Liedermacher, den ich wirklich kennt habe, der Mani Matter ist, habe ich dann gespielt, ich wäre ein berndeutscher Liedermacher.
Sagt und gibt eine Kostprobe.
Also ich singe es auf Berndeutsch, so gut wie es geht. He? «Es sind zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen auf zu den Gipfeln und durch den Gletschern nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor und es rattert und brummt um sein Motor.
Da ruft der, der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, musst landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast gesagt, ruft der hinten, warum landest nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort.»
Der Alpenflug, bei dem Kommunikationsprobleme zwischen Pilot und Passagier zu einem fatalen Ende führen. Die Situationskomik, die Tragik, die so leicht daherkommt, in einer perfekten, aber zugänglichen Sprache, diese matterschen Qualitäten, sie beeindrucken und beeinflussen junge Mundartmusiker noch heute.
«Da aufs Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man's hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesehen.»
Romana Costa. Mani Matter bleibt also eine Referenz für die neue Musikergeneration und die anhaltende Nachfrage nach Matters Liedern und Texten gibt Sibyl Matter viel zu tun. Die älteste Tochter des Berner Troubadours verwaltet zusammen mit ihrer Mutter dessen Nachlass. Philipp Scholkmann hat mit ihr gesprochen über die Herausforderung, Matters Erbe zugänglich zu behalten und zugleich vor Missbrauch zu schützen.
Wer immer Matter neu arrangieren will, der kommt zu Ihnen. Sie müssen eine Bewilligung gewissermaßen geben. Was sind die Kriterien? Gibt es da eine rote Linie, Sachen, die Sie nicht zulassen würden?
Also was musikalische Bearbeitungen anbelangt, also wenn Leute neue Musik, neue Arrangements, neue Bearbeitungen der Musik machen wollen, dann lassen wir eigentlich alles zu. Wir finden, das ist im besten Sinne Volksgut geworden und die Leute sollen die Gelegenheit haben, ihren musikalischen Geschmack entsprechend umzusetzen.
Auch wenn Ihnen das persönlich gar nicht gefällt?
Ja, wir denken nicht, dass es richtig ist, wenn wir unseren persönlichen Maßstab da anlassen, und deshalb sind das keine Kriterien, unser Geschmack. Das lassen wir zu, das wollen wir auch laufen lassen.
Wie steht es ums Kommerzielle, zum Beispiel Alpenflug oder Chur am Waldrand als Klingelton?
Als Klingelton haben wir es verboten, aber einfach, weil das einfach kommerziell ausgeschlachtet wurde auf einer Ebene, wo wir nicht mehr Hand bieten konnten. Das war aber auch nicht eine musikalische Bearbeitung in dem Sinn, sondern wirklich einfach eine Kommerzialisierung eines dieser Melodien.
Das heißt, das könnte man so verallgemeinern, sobald, auch wenn es eine Originalfassung ist, es um ein kommerzielles Interesse geht, dann sagen Sie Stopp.
Wir sagen auch dort Stopp, wo jemand ein Lied in einen Werbespot einbauen möchte und ein Produkt mit einem Lied von Mani bewerben möchte. Da sagen wir auch Stopp. Und wir sagen auch Stopp, wenn zum Beispiel Texte gebraucht werden in politischen Zusammenhängen, und unterscheiden dort auch nicht, ob uns das politische Anliegen jetzt persönlich entspricht oder nicht, sondern da haben wir, weil wir der Meinung sind, wir brauchen eine Leitlinie und wir müssen auch eine Gleichbehandlung herstellen, haben wir das grundsätzlich entschieden.
Es gibt die musikalischen Arrangements, es gibt aber auch den Umgang mit dem Text, die Veränderung des Textes. Gibt es da Kriterien aus Ihrer Sicht, was möglich ist, was nicht?
Dort wollen wir einfach sicherstellen, dass keine persönlichkeitsverletzenden Bearbeitungen gemacht werden. Das war aber meines Wissens noch nie der Fall. Ein spezieller Typ Bearbeitung handhaben wir aber sehr streng, und das ist die Übersetzung. Also Übersetzungen von Manis Texten haben wir bis jetzt nur in ganz, ganz wenigen Fällen zugelassen. Ein Beispiel ist eine Übersetzung von Reinhard Prenn. Der hat ein paar Lieder in den Wiener Dialekt übersetzt. Und dort hatten wir den Eindruck, dass es wirklich gelungen ist, wirklich diese Lieder funktionierend zu übertragen in einen anderen Dialekt.
Und warum diese Strenge in diesem Bereich? Warum funktioniert das nicht, Matter übersetzt?
Weil die Texte, wenn sie nur auf der vordergründigen Geschichte übersetzt werden, eben viel verloren geht, und die Leute lernen dann diese Lieder mit diesem übersetzten Text kennen und damit nicht die ganze Tiefe. Wir empfehlen den Leuten immer, dass sie seine Sachen doch vortragen sollen im Original und dann Erklärungen dazu abgeben sollen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das auch viele Frustrationen schon ausgelöst hat.
Es gibt nicht nur die Chansons, über die wir gesprochen haben, sondern auch literarische Texte in diesem Nachlass, zum Beispiel ein Tagebuch aus der Zeit in England, das Sie veröffentlicht haben. Ist das ein anderer Matter, der sich hier zeigt?
Also für Leute, die nur die Chansons kennen, ist es vielleicht ein anderer Matter. Es gibt ja auch diese Sudelhefte und das Rumpelbuch, das kurz nach Manis Tod schon veröffentlicht wurde. Dort wurde aber eine Auswahl nur veröffentlicht, und das Cambridge Notebook, das wurde damals übersehen, weil es in einem ganz kleinen, formal anderen Heft war. Und das haben wir jetzt integral herausgegeben. Insofern unterscheidet es sich von den Sudelheften, und es unterscheidet sich auch deshalb, weil er das eben in England geschrieben hat, während der Zeit, in der er dort an seiner Habilitationsarbeit geschrieben hat.
Gibt es noch andere Texte, auf die man sich freuen darf, die noch nicht veröffentlicht sind und die irgendwann mal zugänglich werden?
Es gibt noch seine Habilitationsarbeit, das ist aber natürlich ein spezieller Text, das ist klar. Die möchten wir auch noch herausgeben. Und dann gibt es noch gewisse Sachen, die wir uns noch am Überlegen sind, die wir noch genauer anschauen müssen und eventuell sich noch eignen.
Das war Sibyl Matter. Sie verwaltet den Nachlass ihres Vaters. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.